Ich habe einen Film gemacht, in dem ich Josef Goebbels gespielt habe und den musste ich irgendwie wieder loswerden. Und da war Tucholsky die erste Ausfahrt, links. Das Gute bei Castorp ist, du kannst einschlafen und dann wieder einsteigen. Wir funktionieren nur mit anderen zusammen. Alleine gäbe es uns nicht, auch biologisch unmöglich.
Hallo zusammen. Endlich im Dazwischen mit Simi Will. In meinem neuen Podcast sprechen wir über alles. Zum Bügeln, beim Abwasch, beim Essen. Immer hörbar. Simi Will dazwischen. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe, einer brandfrischen, topaktuellen Ausgabe von Dazwischen mit Simi Will. Heute, Leute, ganz was Besonderes, der ganz große Fame. Ich weiß noch nicht, wo er ist, aber ich weiß, wer er ist, was er kann, was er tut und dass er ganz großen das Wort mit den vier Buchstaben mitbringt. Es ist niemand Geringeres als Robert Stadelober. Guten Morgen, Robert.
Guten Morgen, Simi, na?
Na, wo steckst du? Wo bist du da?
Zu Hause. Ich sitze zu Hause in unserem Esszimmer und habe mein iPad auf den Geigenkasten meiner Tochter gelegt und rede jetzt mit dir. Mein Zuhause, wo es sich befindet, vielleicht im 18. Wiener Gemeindebezirk.
Also doch, bist du gar nicht mal in Berlin?
Nee, schon lange nicht mehr.
Ach was.
Ich bin in Wien seit Corona, sagt man heutzutage ja so, ne? Also seit 2020. Anfang, also wir hatten das eh vor und dann hat Corona sind das quasi noch beschleunigt. Wir waren dann noch ein paar Monate bei meinem Vater auf dem Land in der Steiermark und sind dann im Sommer, im ersten Corona-Sommer, wie man heutzutage sagt, nach Wien gezogen, endgültig.
Ach, wie schlau, da ist ja die Qualität so hoch, ne?
Ja, die Lebensqualität ist unglaublich hier. Und nein, es stimmt schon. Es ist, ja.
Ja, und mieten oder kaufen?
Kaufen, das wird sich, glaube ich, erst im nächsten Leben ausgehen. Nee, mieten.
Ah, super. Du sagst nämlich damals in Berlin, als wir für die Semi-Wild-Show zusammen durch Mitte gestreift sind, hast du dich nämlich total darüber aufgeregt. Wir mieten in dieser Stadt. Wir mieten, wir kaufen nicht. Super.
In Wien wird noch mehr gemietet als in Berlin. Also mittlerweile sowieso, aber auch prinzipiell traditionell, ne? Also Wien ist auch eine Mieterstadt oder vielleicht die Erfinderin der Mieterstädte.
Ja, super. Und bist du froh mit dem Umzug oder bist du jetzt irgendwie, hast du auch Zweifel?
Nee, also erstens mal ist es ja jetzt schon ziemlich lange her. Also es ist ja jetzt schon bald 2025, also es werden jetzt bald 5 Jahre. Ach. Dementsprechend bin ich jetzt, Zweifel gar keine. Woran? Also mein Leben ist halt hier schon immer jetzt gefühlt. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, denke ich mir, ja, war eine ganz gute Entscheidung. Also wenn ich nach Berlin, sagen wir mal, Kreuzberg 1998 zurück könnte, dann hätte ich Zweifel. Aber da kann man ja nicht mehr hin zurück, weil es gibt ja keine Zeitmaschine.
Nee, leider. Aber so geht's mir ja auch. Ich wohne ja jetzt, wie du weißt, oder auch nicht weiß. Ich wohne
doch,
ja
weiß
jetzt.
Ich.
Was weißt du?
Dass du in Trier wohnst.
Ach, woher weißt du das?
Ja, hast du mir gesagt.
Ach so, okay.
Geschrieben.
Ach so, ja. Warst du schon mal hier in Trier?
Ich war einmal in Trier, ja.
Und?
Tatsächlich aber nur, weil ich nach Thüringen musste und in Luxemburg Theater gespielt habe und mich ein Fahrer in der Nacht dorthin gefahren hat. Und ich wurde von einem Taxi nach Trier gefahren aus Luxemburg und dann hat mich dieser Fahrer in Trier eingesammelt bei McDonald's auf der irgendwo in einem Gewerbegebiet. Also ich habe ich weiß nicht viel über Trier, außer dass Karl Marx daherkommt und dass es da diesen Parkplatz vor McDonald's gibt, von wo aus man nach Thüringen fahren kann, wenn man aus Luxemburg kommt.
Ja, ach Mann, Wien. Ich war vor kurzem in Augsburg und finde, dass Augsburg die kleine Schwester von Wien ist. Musst du mal drauf achten, falls du mal wieder in Augsburg bist. Ist aber jetzt nicht so wichtig.
Ich war lustigerweise dieses früher zweimal in Augsburg. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich fand Augsburg gut.
Ja.
Aber Verwandtschaft zu Wien. Ich fand es überraschend, überraschend mondän.
Ja, Augsburg. Und ich finde, es hat so ein bisschen was Schmuddeliges, sowas nicht so Glattes.
Es gibt so Ecken, ja, stimmt, es gibt so dirty Corners.
Genau,
ja.
Und das finde ich irgendwie ganz geil. Und übrigens ganz liebe Grüße, weil ich war in Augsburg, weil ich den Peter Großhauser in Donauwörth, also im Walden besucht habe. Und da
ja, da wollte ich ja auch hin.
Ich
da
weiß. Wäre
ich das dritte Mal dieses Jahr in Augsburg gewesen.
Ja, aber da gehst du da noch hin? Lesen?
Ja, da gehe ich noch hin. Aber das war wirklich, ja, lesen, singen. Alle sagen immer Lesung. Das ist mein Verlag, der da in die Irre führt. Da wird sehr wenig gelesen, da wird mehr gesungen.
Ach, okay.
Weil die Platte ist noch nicht draußen, aber es ist ja tatsächlich eigentlich eine Platte. Und dazu gibt es ein Buch, was vor der Platte erschienen ist. Deswegen denken alle, ich lese. Aber eigentlich singe ich. Nee, aber das Lustige war, als wir da hingefahren sind, da kamen wir gerade aus Glauchau und auf der Autobahn, ich hatte von dem Ort Nordendorf vorher noch nie gehört. Und auf der Autobahn hörten wir Radio und auf einmal hieß es, in Nordendorf, alles oberhalb der Schnullidu-Straße, bitte sofort evakuieren. Und dann meinte ich zu Daniel, mit dem ich da gefahren bin, sag mal, Nordendorf, fahren wir da nicht gerade hin? Also ja, ich glaube schon. Und dann haben wir gegoogelt. Und dann hatte Peter schon beim Verbrecherverlag angerufen und Bescheid gesagt, dass da alles unter Wasser ist und wir nicht mehr hin können. Und dann sind wir in die Fränkische Schweiz gefahren und haben eine Brauereiwanderung gemacht. Stattdessen, das war auch sehr schön, tut mir jetzt sehr leid für alle Leute, die da Probleme mit dem Hochwasser hatten. Wir haben uns zwei schöne Tage zwischen Brauereien gemacht. Aber es war trotzdem sehr schade, weil ich mich unglaublich gefreut habe, weil ich finde, alles, was ich übers Walden mitbekomme, klingt so einladend und gemütlich und lecker vor allem, dass wir dachten, das wird das Highlight unserer Tour. Und dann hat dieses verfluchte Hochwasser, diese Arschloch-Klimakatastrophe uns diesen wunderschönen Sonntag kaputt gemacht.
Tja.
Und anderen Leuten natürlich noch sehr viel mehr. Also deswegen, Solidarität geht raus an alle, die die darunter zu leiden hatten. Und ich komme bald nach Nordendorf ins Walden und ich gebe jedem Bier aus, der unter dem Hochwasser zu leiden hatte.
Ach, sehr gut, Peter.
Oder Mineralwasser.
Ja.
Mineralwasser, Orangensaft, was ihr wollt. Ein Getränk, sagen wir mal ein Getränk.
Ja, ich muss aufpassen, dass es hier nicht so ein Interview wird, weil es soll ja ein Podcast bleiben.
Was ist da der Unterschied?
Ja, also Podcast ist, wir reden über was auch immer.
Da muss ich dich was fragen. Was machst du den ganzen Tag so in Trier?
Ah, sehr schlau. Podcasts. Und
Zeit.
Ja, ich bin die ganze Zeit am Podcasten. Nee, ich mache hier übrigens auch eine Semi-Wild-Show demnächst, also so wie ich das in Neukölln hatte. Ich arbeite halt als Sozialtante hier auch, ne? So. Wie auch in Berlin. Von irgendwas muss man ja schwach leben können, ne? Ich habe zwei Kater, die ich sehr liebe. Und ansonsten gehe ich.
Aber die sind noch klein, oder?
Nee, die sind ja ein Jahr alt. Sehr süß sind.
Ach so, ja, dann sind sie ja noch klein.
Ja, sie heißen Peter und Tibor. Mhm. Und sind Geschwister.
Sehr gute Nacht.
So, was gibt's noch? Ich habe mir im Kino was angesehen und zwar mit Barbara Philipp unter anderem die Ermittlung.
Schon ja.
So, ganz geil, ein bisschen schwergängig, wird in Trier, glaube ich, auch nicht so lange laufen im Programm Kino.
Ich glaube, tatsächlich gibt es wenig Städte auf der Welt, wo die Ermittlung lange laufen wird, glaube ich.
Ja, das stimmt. Das
ist schon eher Special Interest.
Ja, absolut. Also dauert über 4 Stunden. Als die Freundin, mit der ich reingegangen bin, sagte, der dauert 4,5 Stunden und so, ich sagte, vergiss es. Aber ich habe auch mal ein Theaterstück von hier in der Volksbühne gesehen, das war noch länger. Das war von
Frank Castorf.
Castorf, genau. Und da konnte man aber liegen, da konnte man in der Volksbühne
bei Castorf
liegen.
Genau, das Schöne bei Castorf ist ja eben, man kann immer einschlafen. Das Gute bei Castorf ist, du kannst einschlafen und dann wieder einsteigen. Das
genau.
Das ist, glaube ich, bei der Ermittlung nicht so gut möglich.
Ja, aber das ist irre. Das ging wirklich. Ne? Also, dass ich
bei
echt
Castorf
geht
immer so. Ja, das ist ja, genau. Ja, bei Castorf kann man sehr gut schlafen. Und es wird dadurch ja noch besser sogar, also finde ich. Weil man im Schlaf dann irgendwie den schreienden Marc Hosemann und Martin Wuttke und Kathi Angerer in sich aufnimmt und die besuchen einen im Traum und dann wacht man kurz auf und dann sind sie tatsächlich wieder da und reden weiter und es ist eigentlich Tschechow oder so oder man weiß es nicht genau und am Ende hat man einen großen psychedelischen Fiebertraum hinter sich. Das ist in den besten Castorf-Stücken zumindest passiert. Es gibt auch Castorf-Stücke, wo man einfach einschläft, weil es so langweilig ist. Ist mir auch schon passiert. Und da passiert dann gar nichts im Traum. Da hat man aber wenigstens gut geschlafen.
Ja, das stimmt. Und ach, noch was zu Trier. Ich habe heute was Lustiges gesehen. Und zwar gibt's hier einen Herrenausstatter, der heißt die Blaue Hand. Und da war
Oh
mein,
ja.
ja, und das gibt's schon seit 1700 Tobak. Und mein Opa war da Schneider und so. Und die machen gerade Werbung mit Männerschlussverkauf. Und jetzt,
Männerschlussverkauf.
ja, Männerschlussverkauf und jetzt noch mehr reduziert. Und dann mein Gedanke so heute Morgen, noch mehr reduziert? Geht denn das? Haha, Scherz. Danke,
Sehr
danke fürs Lachen. Weißt
gut. War gut, das ist ein guter Witz.
So.
Aber was kann man da, was für Männer verkaufen die da?
Weiß ich nicht.
Also wenn
Also,
sie schon so reduziert sind,
ja,
lass mich
ich weiß
gucken.
es nicht. Ich
Steht
kenne.
keiner am Schaufenster?
Nee, also ich war noch nicht, ich habe es irgendwie online gesehen oder so. Ich muss mal vorbeigehen und gucken, was sie denn da so in der Auslage haben. Aber ich glaube, weil ich erinnere ja nur die Männer aus den späten 80ern, bevor ich weggezogen
Genau, aber
bin.
wenn du einen günstigen mit einem guten Hut siehst, kannst du den ja für mich kaufen und mir den Hut schicken. Den Typen kannst du dann in die Mosel
Ah,
schmeißen.
okay.
Nein, man schmeißt sich keine Menschen in die Mosel. Niemals. Aber der kann sicher schwimmen. Er kann sicher gut schwimmen. Echte Männer können gut schwimmen.
Ja, vor allen Dingen hier Männer von der Mosel, die können alle
Ja, die
schwimmen.
sowieso.
Ja. Und jetzt Wien, 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 nochmal zurück zu Wien. Was gibt es da noch den Volksgarten?
Volksgarten?
Ja.
Du meinst die Banane oder was? Den Club?
Heißt ja jetzt
Also
Banane.
den Volksgarten gibt es sowieso, weil der Volksgarten ist einfach der Park. Und im Volksgarten gibt es die Volksgarten-Banane. Das ist so ein halbrundes, bananenförmiges Gebäude, was auch wahrscheinlich von Franz Josef persönlich errichtet wurde. Und den Volksgarten Pavillon, wo immer das Techno-Café ist, jeden Dienstag seit 30 Jahren.
Ah ja, dann ist es das. Ich war nämlich
Aber
mal.
in der Banane ist auch, da ist auch immer Techno. Also, aber im Volksgarten Pavillon, das ist eher so ein offenes, kleines Pavillon, wo man im Garten draußen sitzen kann und drinnen liegt einer auf und es gibt Getränke. Das oder eher so ein größerer Laden?
Naja, ich weiß nicht, ich war da 99 zuletzt
Ja.
und bei Dreharbeiten zu Comedian Harmonists. Und die
Ja.
haben dann in Wien natürlich überall gedreht, Theater an der Wien und ich weiß nicht was. Und ein Freund von mir war Kostümbildner oder Garderobe oder was auch immer. Und dem bin ich halt nachgereist. Und dann habe ich natürlich Wien kennengelernt in der Woche mit ganz viel
Ja.
Fame und an diesen ganzen Orten der 20er Jahre. Ne? Und das war natürlich der Hammer. Das war der Hammer. Und da gab es eben auch so ein Café, Disco-Club-Café, hat man das damals genannt. Oh Gott, bin ich
Ja.
alt, mit so kleinen Lämpchen im Garten. Und das war
Das ist die
so,
Volksgarten, das
ah,
ist
das war
der
total schön.
Volksgarten Pavillon. Ja,
Das war
das ist aber immer
schön.
noch, da sind immer noch die gleichen Partys wie damals
Ach,
mit
wie
ähnlichen
geil.
Leuten. Es kommen auch junge Leute hin, aber es sind auch noch viele von damals da.
Ach,
Wenn man ganz viel Glück
herrlich.
hat, dann legen Kruder und Dorfmeister auf.
Ach, komm.
Und die Zeit ist nicht vergangen. In Wien ist ja so, in Wien passiert ja alles 20 Jahre später. Laut Elias Canetti, oder man weiß es nicht genau. Wird Elias Canetti zugeschrieben, aber auch anderen Leuten, dass er gesagt hätte, wenn die Welt untergeht, dann gehe ich erstmal wieder zurück nach Wien, weil da passiert alles 20 Jahre später.
Ah, cool. Es gibt ja so viel Zeugs noch von dir. Dein Buch, warte.
Ja, das ist
Dein.
ja eben das Buch. Das ist ja nicht mein Buch, das ist ja Kurt Tucholskys Buch. Ich habe es nur ausgewählt. Ich habe es einfach nur neu zusammengestellt. Das meinst du, oder?
Ganz genau. Und wie heißt
Oder
es?
irgendeins an das. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Genau. Und das ist natürlich ein Tucholsky-Zitat. Wie geil ist das denn?
Ja.
Das passt so in die
Ja.
Zeit rein. Ich habe das
Ja.
gesehen, Verbrecherverlag, und dachte, oh, Robert Stadelober, wie bist du denn auf Tucholsky gekommen?
Na, ich habe einen Film gemacht, in dem ich Josef Goebbels gespielt habe und den musste ich irgendwie wieder loswerden. Und da war Tucholsky die erste Ausfahrt links.
Okay.
Nein, also Schmäh ohne, wie man in Wien sagt. Ich habe eben Josef Goebbels gespielt und der Regisseur Joachim Lang, der war damals oder ist immer noch der Programmleiter eines Literaturfestivals in Stuttgart, das heißt Spoken Arts Festival und wird veranstaltet von der Akademie des gesprochenen Wortes. Und der wollte, dass ich da einen Abend über Tucholsky mache. Hat er mir während den Dreharbeiten quasi vorgeschlagen und dann war ich so ein bisschen, weiß ich nicht, Tucholsky, das ist ja eher sowas für mittelalte Männer. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ja eigentlich ein mittelalter Mann, mal gucken, was ich da so finde. Und dann habe ich da aber sehr viele schöne Gedichte gefunden, die tatsächlich universeller waren von den Gedanken als nur die Gedanken für mittelalte Männer. Und dann sind mir dazu Melodien eingefallen. Und dann habe ich so einen Abend daraus zusammengebastelt aus Prosastücken und ein paar Liedern und habe den eben in Stuttgart aufgeführt. Und das war so ein bisschen unvorbereitet reingestolpert, aber die Leute sind so dermaßen unvermittelt berührt gewesen von dem ganzen Inhalt, aber auch von meiner Herangehensweise, dass ich dachte, das könnte ja eine neue Theaterform für mich sein, um alleine Dinge zu machen. Genau, und dann habe ich da den Abend weiterentwickelt und jetzt ist es immer noch ein so eine Art Stand-up-Abend letzten Endes mit mittlerweile 15 Liedern und ziemlich vielen Prosa-Versatzstücken. Und der wird jeden Abend neu gebaut, je nach Publikum, je nach Ort und erfreut sich großer Beliebtheit im deutschsprachigen Raum.
Aha, Robert Stadelober, kannst du sowas auch mal in Trier machen?
Ich kann alles in Trier machen, aber vor allem diesen Abend natürlich. Ja.
Du kannst alles, du musst herkommen, Robert, wenn du ja, hier alles machen kannst. Fantastisch. Ja. Diese Stadt braucht dich.
Alles klar, ich komme vorbei.
Ja, cool. Dann machen wir an anderer Stelle einen Termin aus und ich check mal, was du so kostest. Das ist ja auch immer eine Frage des Geldes. Wenn man
auch
so
das ist ähnlich anpassbar wie der Abend. Ich mache das mittlerweile alles immer von der Subventionslage des jeweiligen Standortes ab und bin mittlerweile auf die Taktik umgeschwenkt, Fair Pay soll sich der Veranstalter überlegen. Ja? Also was die Veranstalterin, der Veranstalter für fair hält, kann er mir vorschlagen, nicht umgekehrt. Und da kommt man tatsächlich auf bessere Gagen, ist mir aufgefallen, weil die Leute dann, also blöd ist, wenn man so eine Gage sagt, die vollkommen utopisch ist und dann, ne, also von sich aus, bei mir ist es eher so, wenn ein autonomes Jugendzentrum hat natürlich eine andere Subvention als ein Staatstheater und ich sage mal, was glaubt ihr denn, was ist euch denn dieser Abend wert? Und da kommt meistens ziemlich gutes Zeug bei raus. Also manchmal ist natürlich bei einem autonomen Jugendzentrum sind es 200 Euro ein Pennplatz und ein Kasten Bier, aber da ist dann mir das oft mehr wert, als das Geld dorthin zu fahren. Und beim Staatstheater kann man auch absagen, wenn sie sagen, wir haben nur 200 Euro und ein Kasten Bier. Weil dann weiß man, ihr habt 14 Gehälter und sitzt da oben im künstlerischen Betriebsbüro und der Abend ist euch nur ein Kasten Bier und 200 Euro wert. Das ist für euch sehr wenig. Aber eben fürs autonome Jugendzentrum Glauchau viel.
Ja, cool. Ja, Robert, sehr schön. Das ist
und
das
Trier müssen wir ich weiß nicht.
Ja, ja. Karl Marx, weißt du, Karl Marx grüßt dich.
Karl Marx war ja auch reich.
Karl Marx war reich?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn man in London, nein, er war nicht reich, aber immerhin hat er die Fahrkarte nach London bezahlen können. Also ganz arm war er auch nicht.
Ja, er hatte einen reichen Kumpel, der seine ganze Chose überhaupt nochmal zusammengefasst hat mit seiner Frau zusammen.
Das macht ihn ja auch reich. Ja. Wenn man reiche Kumpel hat, ist man ja letzten Endes auch reich.
Das stimmt. Also da bin ich ja auch dabei.
Du bist auch reich. Wir sind alle reich eigentlich.
Ja, das stimmt.
Man muss es nur besser verteilen, dann wären wir alle reich. Wenn wir alle reiche Kumpels hätten, haben wir ja irgendwie alle in der dritten oder vierten Linie. Man müsste die reichen Kumpels nur besser anzapfen wahrscheinlich, dann wären wir alle reich.
Bist du ein reicher Kumpel?
Ich wäre gerne ein reicher Kumpel. Ich bin auf jeden Fall ein... Also ich habe genug. Ich habe genug für mich und meine Kumpels.
Ja, aber es ist ja irgendwie immer so, ich bild mir ja immer ein, aber ich bin jetzt wieder populistisch, Achtung, dass ab einer bestimmten Summe von Reichtum, ja, also ab einer bestimmten Zahl, kippt irgendwas und da wird irgendein Schalter umgelegt und irgendwie ist das so ein bisschen tot und falsch, was dann passiert. Ist das, bilde ich mir das ein? Ist das ein Vorurteil? Ist das Neid? Neid auf andere, die mehr haben?
Weiß ich nicht, gute Frage. Ich kenne einen sehr reichen Menschen, der ist tatsächlich mit ehrlicher Medienarbeit sehr reich geworden und war auch ganz klug und hat einen guten Riecher. Und der ist der absolute Gegenbeweis dazu. Ich kenne niemanden, der vorbehaltlos großzügiger und stilvoller im Umgang mit seinem Geld ist als dieser Mensch. Also das ist jemand, bei dem du dich nie schlecht fühlst, wenn er dich im Restaurant einlädt. Er macht es einfach selbstverständlich, aber macht kein großes Gewese drum und keine Ahnung, der kommt aus kleinen Verhältnissen und ist sehr, sehr reich. Ich kenne aber auch reiche Leute, die unglaublich knauserig und unangenehm sind und die permanent irgendwie ihren Reichtum nur für sich selbst benutzen. Aber ich kenne auch gar nicht so viele reiche Leute. Ich sehe natürlich genauso wie du auch viele reiche Leute da draußen, die mir tierisch auf den Senkel gehen. Und ich denke mir, was wollt ihr eigentlich mit noch einer Milliarde? Gebt doch mal ein bisschen davon ab. Ihr könnt es, also, ne?
Ja.
Aber ja, da ist man, Reichtum ist echt eine schwierige Sache. Ich glaube, eine Gesellschaft, die es zulässt, dass es Menschen gibt, die so pervers reich sind wie in unseren Gesellschaften gerade, die hat irgendwas falsch gemacht. Also, weil wir wissen ja alle, wo sie sind, die Plattformkapitalismus, Nutznießer, die dann zum Mond versuchen zu fliegen oder so.
Das ist absurd, oder? Es ist so
das ist, da absurd. Läuft irgendwas falsch. Und dann, aber dann, das Problem ist ja, die Debatte kann nicht offen geführt werden, weil dann Leuten wie uns gleich Neid unterstellt wird. Und ich bin gar nicht neidisch darauf. Ich finde es einfach nur absurd, dass jemand mehr Geld hat als das Bruttoinlandsprodukt eines Nationalstaats. Das ist einfach, das kann nicht, da kann irgendwas nicht stimmen.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Aber was willst du machen, wa? Wir beide und Karl Marx werden es nicht mehr lösen.
Nee. Und Karl Marx wird sich im Grab rumdrehen, wenn er sehen könnte, was hier passiert. Es ist ja noch alles viel krasser, ja, als er sich so ausgemalt hat. Es ist ja noch.
Ja, wobei ich sagen würde, der Proletarier, die Proletarierin ist im Großen und Ganzen nicht mehr so ausgebeutet wie zu Karl Marx Zeiten.
Ja, aber es gibt doch kaum noch Proletarier. Es will ja niemand mehr Proletarier sein. Im Dienstleistungssektor bin ich, wenn ich Verkäuferin bin, Proletarierin, oder wenn ich eine Friseurmeisterin bin ich auch Proletarierin.
Sagen. Letzten Endes, ja, Karl Marx würde es vielleicht sogar Lumpenproletariat nennen, aber ich glaube, es geht eher darum, dass man sagen, also dass der Lebensstandard generell sich ja schon durch wahrscheinlich fast überall auf der Welt stark verbessert hat seit den Zeiten von Karl Marx. Also voilà. In unseren Breitengraden sowieso, die meisten Leute können zum Arzt gehen und können zur Schule gehen. Das war zu Zeiten von Karl Marx nicht so. Also dementsprechend hat sich prinzipiell schon viel geändert. Die meisten Krankheiten sind auf eine andere Art und Weise heilbar. Also man muss da auch die Kirche im Dorf lassen. Die Produktivkräfte haben sich tatsächlich auch weiterentwickelt und sie wurden auch durchaus genutzt, um Positives in die Welt zu bringen. Aber es gibt natürlich auch einen gewissen Überschuss, der nicht abgeschöpft wird. Und der ist immens.
Voilà.
Also, ja.
Und wir wohnen ja hier so nah am Großkapital, ne? Luxemburg ist ja hier, ja, da ist ja ein Sammelbecken. Ja. Wo ich aber Nutznießerin bin, denn in Luxemburg ist die Kunst und Kultur derartig subventioniert, dass ich mir eine Laurie Anderson in der Philharmonie sitzend, zweite Reihe, für 30 Euro leisten kann.
Siehste?
Ja. So, jetzt sage ich nicht nochmal voilà, das sage ich immer, wenn ich über Luxemburg rede.
Ja, ist ja auch, ist ein gutes Letztbürgerisch, ne?
Ja, ist ein Wort für.
Ich war mal länger in Luxemburg. Ich habe mal Theater gespielt in Luxemburg.
Wo?
Ja, Frank Hoffmann.
Kapuzinertheater?
Frank Hoffmann. Nee, um Gottes Willen. Frank Hoffmann, der war der Leiter der Ruhrfestspiele und der hatte so eine Quersubvention immer mit seinem selbst gegründeten Théâtre National, was aber gar nicht das wirkliche Nationaltheater ist, sondern ist ein relativ kleiner Raum, der aber ganz schön ist. Und da haben wir Strindbergs Rausch gemacht als Koproduktion. Und das hat er immer so gemacht, als er noch Leiter war in Recklinghausen, hat er immer eine Koproduktion gemacht zwischen Recklinghausen und diesem Theater dort.
Aha.
Und da haben wir ziemlich lange gespielt. So einen ganzen Winter lang war ich immer wieder in Luxemburg. Es war ganz gut.
Ach, kennst du das Mesa Verde? Vegetarisches Restaurant? Oben Pont Saint-Esprit?
Ja, kenne ich tatsächlich.
Das ist ein Freund von mir.
Wir waren meistens eher Fleisch fressen, ehrlich gesagt.
Ah, okay. Aber im Mesa gibt es einen Orgasmussalat, das muss ich jetzt mal benennen. Ja. Das ist mein Lieblingsessen, weil ich normalerweise Salat langweilig finde, leider. Und auch gerne ein leckeres Angus-Steak mit Pommes esse. Ja. Der Salat ist so geil, da ist so viel drauf, das hat gar nichts mehr mit Salat zu tun. Und deswegen nenne ich den Orgasmussalat. Weil das ist.
Verstehe.
Weil
also
Essen
ich zum Beispiel esse sehr gerne Salat. Ich finde Salat super.
Als Beilage.
Gerade jetzt in auch so als Hauptspeise. Jetzt in dieser heißen Jahreszeit so ein Tomatensalat. Vielleicht, wenn man will, mit ein bisschen Feta, ist geil.
Okay, ja.
Kann sehr geil sein. Muss man, ja.
Aber das muss man ja auch zubereiten. Da muss man das Zeug waschen und schneiden.
Tomaten schneiden, Essigöl, Zwiebeln, Salz, Pfeffer. Ja, ätzend, ne?
Ja, ist für mich schon.
Und wie machst du mit dem Steak dann? Das bleibt nicht so, ist einfach roh, oder?
Nee, da gehe ich.
Aus dem Beutel.
Nein, da gehe ich.
Da gehst du ins Restaurant.
Richtig. Also draußen. Ich hab.
Aber wenn du jetzt zu Hause, was isst du dann zu Hause?
Also Brote, ich esse auch.
Die muss man ja auch zubereiten, oder isst du das Brot einfach so als Leib?
Nee, das ist geschnitten. Zu Hause habe ich das geschnitten. Und dann mache ich da salzige Butter drauf und Bonbel-Käse, um jetzt mal ein Produkt zu nennen.
Ja.
Und ich esse.
Aber es dauert fast genauso lange wie Tomaten waschen, oder?
Nee. Nee. Also ich habe irgendwie habe ich ein Problem mit Essen zubereiten. Ich kellner ja auch, ich kellner hier auch. Ich habe ja überall auch immer Kellnerjobs zusätzlich, weil ich das
Ja.
liebe. Ich kellnern ist für mich einer der schönsten Tätigkeiten überhaupt. Und genau, und da gibt's ja auch immer was zu essen. Und im Moment kellner ich bei meiner
Ah,
Cousine
verstehe.
in der
Oh.
Klosterschenke. Da könnte ich mir dich auch
Oh, es
gut
hört sich gut an.
vorstellen. Das ist ein richtiges Kloster aus dem 6.
Oh.
Jahrhundert. Da haben, ah,
Oh.
das ist irre. Musst du mal googeln. Klosterschenke Pfalzel. Und die haben ganz tolle gutbürgerliche Küche. Richtig lecker. Jetzt mache ich Werbung. Hallo Cousine.
Ja. Was für ein Kloster ist es? Was sind da Schwestern
Das war
oder
Schwester
Brüder?
Adula, war da und die wurden dann von den Männern irgendwann vertrieben, weil die Schwestern hatten da Spaß. Das war so ein Witwenkloster
Ah
und die Witwen waren reich damals und
ja.
das konnten die Männer von der Kirche natürlich nicht so stehen lassen. Und dann haben die die irgendwie vertrieben da. Ich weiß nicht mehr genau, muss man nachlesen, muss ich mich auch schlau machen. Und genau, und da gibt es ja auch immer gutes Essen. Und wenn ich zweimal die Woche eine warme Mahlzeit habe, was soll denn sein? Weißt du? So.
Ja, stimmt, reicht eigentlich.
Ja, ne? Und man arbeitet ja auch
Also
nicht
gerade
mehr
wenn es
so
so heiß
schwer.
ist. Ich habe
Ja.
ja,
Und
ich habe
man.
seit Tagen nicht mehr warm gegessen. Es wird sowieso alles sofort warm.
Ja, siehst
Jetzt
du?
momentan, also bei uns in Wien ist jedes Essen warm gerade, weil hier sind 38 Grad, es ist vollkommen wurscht.
Ist auch der Salat warm?
Selbst ein Eis am Stiel ist sofort warm.
Und du bist am Schuften in Wien. Baustelle, am
Nee, ich
Renovieren.
bin jetzt. Ja, aber ich bin jetzt schon fertig. Gestern hatte ich einen Freund von mir aus Berlin da, mit dem habe ich zwei riesige Schränke, unsere schmale Treppe hier hochgeschleppt. Wir wohnen in so einem alten, also wir wohnen im ersten Stock von so einem alten vorstädtischen Industriebetriebsverwaltungshaus. Also es ist so Gründerzeit und eine sehr schmale Wendeltreppe, weil die haben früher, weiß nicht, die Schränke, glaube ich, durchs Fenster gehoben oder das Dach aufgemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben es gestern normal versucht, die Treppe hoch. Es war wirklich lebensgefährlich, muss man sagen. Ich danke nochmal meinem Freund Lars hier, auch offiziell, dass er sein Leben riskiert hat, um meiner Tochter ihren Lieblingskleiderschrank aus meinem Atelier zu holen. Wir haben nämlich so ein Atelier und da waren jetzt sehr viele unserer Möbel eingelagert, weil wir sind erst in die Wohnung, wo wir jetzt wohnen, erst vor ein paar Monaten umgezogen. Und jetzt habe ich gerade die letzten Sachen aus dem Atelier geholt, die ich dort zwischengelagert hatte.
Ah.
Genau. Und mein Schreibtisch auch. Ich habe endlich meinen Schreibtisch wieder. Das heißt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich muss wieder arbeiten ab nächste Woche. Aber heute fahren wir erstmal nach Kärnten, weil ein sehr guter Freund von mir wird 40 und wir bereiten ihm eine Überraschungsparty. Und der hat so, der spielt so ironisch mit New Age. Also sowohl musikalisch als auch gedanklich.
Das
Und es
ist
gibt
so
so ein New
Eso-Kram,
Age.
ne?
Genau, und es gibt so ein New Age Retreat an so einem See im Wald. Das sind so kleine Hobbit-Häuser, die auf Stelzen da drin stehen. Und die haben wir jetzt zu 30 Leuten, haben wir dieses ganze Ding gemietet. Und da
Geil.
wird er jetzt überrascht und da fahren wir jetzt hin und machen Hexenrituale und er kriegt einen Theremin zum Geburtstag geschenkt. Und wir werden dort mal so nach unserem inneren, weiß ich, nach unserer inneren Hexe suchen.
Ach,
Jetzt 3 Tage
geil.
lang.
Und dieses Theremin ist doch dieses komische, das aussieht wie so eine, wie einfach nur so ein Stab, so ein
Wie so eine
elektronisches,
Antenne,
so eine
genau.
Antenne, genau.
Genau. Und da kann man die Tonhöhen mit der Handbewegung manipulieren.
Da kannst du also mega ESO-Sound machen.
Wie, genau.
Super. Da denke ich immer an so eine Story, wie ich mal bei einem Atemworkshop im Odenwald war. Das habe ich aber an anderer Stelle schon mal erzählt. Weil diese ESO-Geschichten, oder wie hast du es genannt? Nicht
New
ESO?
Age.
New Age. Das ist,
Ja.
kennst du Friedrich Thor Fredriksson?
Ja.
Das ist der einzige, sage ich mal, Esoteriker, den ich ertragen kann, weil der
Okay.
das ganze Zeugs irgendwie physikalisch aufgedröselt hat und den ganzen ESO-Scheiß quasi Ende der 60er schon geschrieben hat. Das war ja eine
Genau,
andere
das ist ja eben,
Zeit.
ja. Ja, und New Age ist ja letzten Endes auch Retro-ESO. Das ist ja auch eher so ESO Anfang der, Ende 70er, Anfang 80er, so aus der Hippie-Bewegung entstandener Quatsch mit dann irgendwann Airbrush-Bildern und so und Sonnenuntergängen in Malibu.
Ganz genau. Das ist doch so schlimm, ey. So
Nee,
schlimm.
nicht so, ja, aber das ist viel schön, ja, aber es ist viel schöner als diese komische Selbstkasteiung irgendwie in Erdfarben irgendwo in der Gegend rumrobben und das auf Instagram posten. Das ist eben ESO, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. New Age ist schon eher so die High-Gloss-Variante von ESO. Also und dazu Wahlgesänge auf riesengroßen von Dieter Rams designten Braunanlagen abgespielt. Und dann fährt man mit seinem Lufttaxi vor, was das ist natürlich, das ist eine Zukunft, die sich nie eingelöst hat. Darum geht's, glaube ich, bei New Age. Es geht um ein New Age. It never came. Yes. But we're gonna make it happen this weekend.
But then we are in the theme, in the between, in meinem Dazwischen. Das ist ja auch so. Das kann man ja basteln. Das kann man ja selbst gestalten. Ne?
Ja. Sag ich ja immer. Ja, natürlich.
Das tust du ja
man
auch.
Man kann sich in vieles reinträumen. Ja.
Ja. Und man kann auch natürlich die Träume einfach mitnehmen und einpflanzen. Das klingt jetzt auch wieder sehr esoterisch.
Das hört sich sehr esoterisch an, aber gefällt mir.
Es ist, weißt du, was mir hier ganz viel Spaß macht an diesem vorher 30 Jahre Berlin, jetzt back in town Trier, dass das hier viel leichter ist, so ein Dazwischen zu bauen. Weil in Berlin fällt ja so ein Dazwischen gar nicht auf. Da ist ja alles dazwischen.
Nee.
Und hier ist es, wenn du hier einfach nur jemanden auf der Straße im Vorbeigehen ansprichst, statt die Person zu ignorieren, bist du schon mitten im Dazwischen. Weil die Leute sofort, huch, da spricht mich jemand an. Wer sind Sie denn? Irritation, was ist hier los? So, das geht relativ zügig und das hält mich auch wach. Also da muss ich auch dranbleiben, weil ich sonst nur noch shoppen gehe, weil man geht hier dauernd durch Shopping-Malls. Weißt du, du kommst gar nicht drum rum.
Wo lauter Luxemburger ihr Schwarzgeld verballern.
Richtig, so ist es. Und sonst wäre in Trier schon auch der Ofen aus, wenn die Luxemburger nicht kommen würden. Muss man dazu sagen, ne? Also wir sind schon.
Wenn das Karl Marx wüsste, ne?
So. Es gibt sogar einen Karl Marx, es gibt sogar einen Karl Marx Merchandise.
Ich weiß, aber es haben die Chinesen bezahlt. Achso, aber das Denkmal haben die Chinesen bezahlt.
Ich weiß. Da gibt es auch Mythen in Tüten, habe ich aber vergessen. Und Karl Marx, so sagt meine Freundin Valerie Schmidt mit DT, bei dieser Statue sagt sie immer, dass die Arme zu kurz sind von Karl Marx.
Ah, ja.
Dass die Proportionen nicht stimmen. Also ich weiß es nur von ihr, ich kann das nicht beurteilen, weil ich keine Ahnung habe von sowas. Aber
also vielleicht waren ja Karl Marx Arme einfach kurz.
Ja, aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Nee?
Nee. Und ich glaube auch, was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich rausgebracht. Na,
Entschuldigung.
Karl Marx. Merchandise, habe ich eben gesagt. Es gibt hier Pralinen mit Karl Marx drauf. Ja, es gibt nicht nur bedruckte T-Shirts mit Karl Marx, es gibt Karl Marx Spardosen, es gibt Karl Marx Bücher, es gibt alles von Karl Marx.
Aber hat Karl Marx auch so einen Namen wie, der Karl Marx in Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz hat ja einen besonderen Namen.
Dieser Kopf.
Ist ja der Nubbel.
Dieser Kopf,
ja, ist ja
der Nubbel. Da steht. Der Nubbel.
Nicht der Nubbel, Blödsinn, der Nubbel war ja was anderes. Der Nischel. Gehen wir heute noch zum Nischel. Wir treffen uns am Nischel.
Ach.
Der Nischel. Wie heißt der in Trier? Hat der keinen Namen?
Nee. An der Statue, an der Statue. Was steht an, Robert? So, außer jetzt.
Na, habe ich doch gesagt. Ich war nach
Habe ich doch
New
gesagt, habe ich doch gesagt.
Ja.
Ah ja, New Age Town ist das nächste. Goebbels, zurück ganz kurz. Weil Goebbels zu spielen, muss man danach nicht in die Klapse?
Ja, oder man macht halt eine Tucholsky-Platte. Das war ja das, was ich gemacht habe. Genau. Also normalerweise muss man, glaube ich, in die Klapse.
Ja.
Deswegen, aber wo. Es gab auch Leute, die nicht, also, aber ja, ich war kurz davor, zumindest Hilfe zu brauchen, und dann hat mir aber Tucholsky die Hand gehalten und geholfen. Und ich habe letzten Endes auf eine Art und Weise auch Tucholsky geholfen, weil Tucholsky war ja eines der ersten Opfer der Politik des Josef Goebbels, und Josef Goebbels wollte eine Welt, in der die Gedanken Kurt Tucholskys nicht mehr vorkommen. Und jetzt habe ich eine Platte und ein Buch gemacht. Das heißt, letzten Endes hat er nicht gewonnen, sondern Tucholsky.
Ah, geil. Geil, jetzt verstehe ich das auch viel besser. Es ist ja, weißt du, ich denke einfach, ja, schön, Tucholsky, mal wieder was von Tucholsky lesen. Aber das ist ja viel mehr, ja, als wieder mal was von Tucholsky lesen.
Muss ich dir mal die Platte schicken, wenn sie fertig ist? Ist noch nicht fertig. Die CD kam gestern an.
Sag doch noch mal, wie das heißt. Ich habe das Buch einstecken. Warte.
Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Echt, was für ein geiler Text.
Ja. Habe ich gefunden, zufällig. Also war wirklich, ich habe die Gesamtausgabe rumstehen, habe da geblättert und immer nach einem Titel gesucht. Und auf einmal in einer Kurzgeschichte über ein Kutschpferd ist kurz vorm Ende dieser Satz auf einmal drin.
Geil.
Weil, da geht es darum, dass ein Kutschpferd getränkt wird vom Kutscher und sich das so für den Zuschauenden so erhebend anfühlt und so beruhigend. Und er sich so freut, dass dieses Pferd was trinkt, und sich, dann denkt er sich halt so, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Weil natürlich hat dieses Kutschpferd trotzdem ein totales Scheißleben. Nur weil es gerade was trinkt, und was zu trinken bekommt. Ne? So, und so geht's ja uns allen auch. Also nur weil ich einmal mit Trockenshampoo mir die Haare gewaschen habe, also mit festem Shampoo, habe ich jetzt leider noch nicht die Welt gerettet. Oder nur weil ich mal mit dem Lastenrad um die Ecke gefahren bin, kann ich nicht deswegen jetzt einfach nach Thailand fliegen und denken, ich habe es ja gestern kompensiert mit meinem Lastenfahrrad. Mhm. Und vor allem, was glaube ich auch noch hinzukommt, wenn man mal was richtig gemacht hat, dass man sofort allen Leuten das mitteilt und meint, dass man jetzt in der Lage ist, über alle anderen urteilen zu können, wenn man einmal was richtig gemacht hat. Das ist ja ein bisschen so ein Symptom unserer Zeit, ne? Also die Rechtschaffenheit. Ich mach's richtig, also kann ich allen anderen sagen, dass sie es falsch machen. Da sind ja sehr viele Leute sehr stolz drauf momentan, alles richtig zu machen. Und das führt, glaube ich, zu so Verwerfungen, wie wir sie politisch gerade haben. Dass alle glauben, sie machen es richtig. Wenn mehr Leute merken würden, dass sie zum Großteil alles falsch machen, dann, und die anderen auch natürlich, und man die Toleranz der die Falschheitstoleranz, wenn die größer wäre, dann glaube ich, könnten wir alle anders aufeinander zugehen. Ist mir gestern in so ein Gedanke gekommen auch, wenn man zum Beispiel bei Rot über die Ampel geht, ne, weiß man ja, ist falsch, ja. Wenn man aber links und rechts weit und breit kein Auto sieht, spricht überhaupt nichts dagegen, bei Rot über die Ampel zu gehen. Und selbst wenn dann ein Auto kommt, müsste der ja eigentlich vollkommen wahnsinnig sein, wenn er einen umfährt. Das heißt, in einer Welt zu leben, wo man davon ausgehen könnte, der jetzt kommt, der fährt mich nicht einfach um, weil er recht hat, sondern er fährt mich natürlich nicht um, weil er seinen Mitmenschen nicht umbringen will. Das wäre doch eine wirklich solidarische Welt und nicht eine solidarische Welt, wo alles nach Regeln funktioniert, sondern eher, wo man aufeinander guckt. Also ich möchte in einer Welt leben, wo man anderen Leuten erlaubt, bei Rot über die Ampel zu gehen, weil man so viel Rücksicht auf den anderen nimmt, dass man ihn dann nicht einfach umnietet, nur weil man gerade gesetzlich recht hat.
Ja, und im Grunde ist es ja so. Aber wir vertrauen dem ja nicht. Also wir könnten ja,
Frage,
wir können ja. Ich glaube, naja, im 99,4% des bei Rot über die Ampel gehens, das Auto kommen sehens, würde das Auto anhalten, um dich über die Straße zu lassen. Und das ist ja ein viel, viel größerer Anteil an Menschlichkeit, als wir uns mit dem ganzen Regularien zutrauen. Ja, genau. Deswegen ist es
natürlich muss man dann auch wieder sagen, man kann jetzt nicht permanent bei Rot über die Ampel gehen, weil sonst können die Autos nicht mehr fahren. Also,
aber
es
das
geht halt
ist
schon, es ist halt, Freiheit ist halt immer eine Sache, die ausgehandelt werden muss, ne? Und Freiheit kannst du nicht festschreiben.
Nee.
Aber wirklich frei werden wir erst ab dem Moment, wo wir uns über die Freiheit der anderen freuen. Also wenn es zum Beispiel möglich ist, dass irgendjemand, sagen wir mal, den üblichen Regeln der Vernunft ein Schnippchen schlägt und ich mich nicht darüber empöre, weil ich mich für als zu kurz gekommen betrachte, sondern mir denke, Mensch, schön, dass dem das gelungen ist, was weiß ich, dem Arbeitsamt ein Schnippchen zu schlagen. Nächstes Mal bin ich dran mit dem Schnippchen schlagen. Wenn ich mich darüber freuen kann, dann lebe ich in einer wirklich freien Gesellschaft und bin selber auch so frei, dass ich mich nicht ärgere. Manno, der hat was bekommen, was ich nicht habe. Sondern, ne, also wenn ich, das ist, glaube ich, das ist die Welt, in der ich leben möchte, wo man sich darüber freut, dass jemand aus Versehen in der Supermarktkasse die 2 Liter Milch nicht bezahlt. Und dann sage ich, entschuldigen Sie, er hat die 2 Liter Milch nicht bezahlt. Und ich denke mir, Mensch, ist doch schön, der hat die 2 Liter Milch jetzt einfach so bekommen. Nächstes Mal bin ich dran mit zufällig was aus Versehen einstecken.
Ja, aber da denke ich immer so, weil man vergisst es ja so im Alltagsflow, ne, diese Gedanken zu haben. Ich habe ja nicht mehr nicht ständig on. Aber ich habe mal für mich festgestellt, ich bin auf Vergleich erzogen worden. Dass was macht der, was macht die, wer kann das besser als ich? Und ich muss mich, ne, so. Und dass der Vergleich immer Quatsch ist, weil wir sind nicht vergleichbar. Jeder hat sein eigenes und ich merke immer, wenn es mir gelingt, den Vergleich möglichst klein zu halten, den Anteil, dass dann irgendwie mehr Freiheit da ist und dass ich dann auch mich selber sofort besser leiden kann. Weil durch einen Vergleich mit dem ständigen Vergleich bin ich genauso gut, bin ich besser und das alles, wird mir so viel Kraft genommen, dass ich mich gar nicht mehr selber wahrnehmen kann. So, ne? Also klingt jetzt auch schon wieder esoterisch. Aber ja.
Nö, das ist eigentlich ziemlich einleuchtend. Nee, also das ist ja einer der Probleme unserer gegenwärtigen Zeit, dass man permanent denkt, man müsste irgendwas noch besser machen als die anderen. Dass es nicht reicht, einfach nur was zu machen. Also du kannst nicht mehr einfach nur Bäckermeister sein, du musst der ganz besondere Bäckermeister sein, der dieses ganz besondere Brot macht, was man auch noch auf Instagram oder was weiß ich wo posten kann. Also das Dasein an sich ist zumindest ist keine Qualität mehr. Das muss irgendwas ganz Eigenes und ganz individuell Tolles sein. Und dass natürlich so eine Individualisierung dazu führt, dass man sich nicht mehr solidarisiert, weil ab dem Moment, wo du dich mit anderen Leuten solidarisierst, machst du deine Individualität ja quasi weg. Ja, du wirst ja, gehst dann auf in der Masse. Das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Obwohl es eigentlich das Schönste sein kann. Also zu einem Kollektiv zu finden, miteinander, gemeinsam mehr zu sein als man selber. Aber das möchte niemand mehr. Man möchte herausstechen aus der Masse. Wenn da die ganzen Idioten sind, bin ich der viel bessere Idiot. Und das ist, ich glaube, das führt dazu, dass alle unzufrieden sind, weil es gelingt einem natürlich nicht. Und am schönsten wird es meistens zusammen. Das wissen wir ja. Der Mensch ist halt dann doch eher ein Kollektivwesen. Also wir funktionieren nur mit anderen zusammen. Alleine gäbe es uns nicht. Also auch biologisch unmöglich.
Richtig. Aber da fällt mir sofort was ein. Alle denken immer so bei mir jetzt, um wieder mich ins Spiel zu bringen, weißt du?
Ja.
Ich bin dauernd mit Menschen zusammen und merke, dass das gesund für mich ist, wenn ich viel mit Leuten zu tun habe. Menschen, die anders sind als ich, gleich sind, nicht gleich sind, egal. Du weißt, was ich meine. Bin aber auch wahnsinnig gern alleine. Das glaubt mir immer keiner. Und mein Papa, Franz Josef, 87, fragt mich immer, wann er denn Enkelkinder kriegt. Und immer, wenn ich ihm erzähle, ich fahre irgendwo hin oder ich besuche Peter im Walden oder so. Ah, das ist dein Freund. Sag ich, nein, Papa, ich habe keinen Freund. Du kannst doch nicht ohne Freund sein. Sag ich, doch, weil ich irgendwann, also für mich total toll ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich sehr gerne allein bin. Aber das geht nur, wenn die anderen da draußen auch da sind. Weißt du?
Genau. So. Ja, das ist, ja, eben. Der Lonely Wolf ist, das Lonely Wolf sein macht nur Spaß, wenn man weiß, dass man zu irgendjemand zurückkommen kann. Also, dass Leute da sind.
Unbedingt.
Damit meine ich jetzt gar keine Partnerin, keinen Partner, sondern dass man einfach irgendjemanden hat. Dann kann man auch gerne mal 2-3 Wochen alleine sein. Wenn man mal weiß, ab jetzt bin ich auf unabsehbare Zeit allein und es gibt niemanden, zu dem ich hingehen kann, dann ist Alleinsein, glaube ich, richtig scheiße.
Dann wird's komisch. Ja.
Ja. Habe ich auch noch nie erfahren. Vielleicht ist es auch toll, ich weiß es nicht. Ist mir noch nie passiert. Dir wahrscheinlich auch nicht.
Nee,
aber das nennt man dann, glaube ich, Einsamkeit.
Doch. Einsamkeit kenne ich auch. Einsamkeit kenne ich sehr wohl. Und deswegen kenne ich für mich auch den Unterschied zwischen Einsamkeit und gerne allein. Absolut. <Ja. lacht> genau. Jemand hat mal irgendwie gesagt, Wechseljahre sind so ähnlich wie Pubertät, nur rückwärts.
Ich weiß, wer das gesagt hat. Stefanie de Velasco.
Ach, okay. Danke.
Die hat gerade ein Buch darüber, die hat einen Roman geschrieben, der sich damit beschäftigt.
Weil
das ist eine alte Freundin von mir.
Ah, Stefanie de Velasco.
Ja, sie hieß früher mal Mühlhahn, aber ihre Mutter heißt de Velasco und jetzt hat sie sich als Schriftstellerin wieder ihren Mutternamen, wie sagt man, Mädchennamen genommen.
Schlau ist das.
Den Mädchennamen ihrer Mutter. Ja, hört sich viel besser an als Mühlhahn, oder?
Ja, definitiv.
Velasco. Als ich kennengelernt habe, war es Steffi Mühlhahn aus Bonn und jetzt ist sie halt Stefanie de Velasco aus Berlin.
Ah, ganz was anderes. Aber es ist, dann hat sie recht, die Stefanie Velasco, weil das ist so, Pubertät rückwärts, weil in der Pubertät zum Beispiel war ich einsam. Ja, also richtig einsam, lonely, lost. Nicht wissend, wer ich bin und was ich in der Welt soll und das alles und super depressiv und Und das ist jetzt genau andersrum. Ich habe zwar immer noch einen Hang zur Depression, ne, so, bin aber medikamentös eingestellt, zum einen. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass ich ganz viel Sinn um mich rum habe und dass ich relativ frei bin. Und das, nachdem ich zurück bin in die piefige, in Gänsefüßchen, piefige Heimat, wo eigentlich das ganze Drama seinen Lauf nahm. Weißt du so? Also ich bin hier, hallo Trier, ich kann dich doch leiden. Weißt du?
Das
so,
ist doch super.
Weil ich mich leiden kann, brauche ich nicht mehr so eine tolle Stadt, weißt du, in der ich lebe. Nein, Trier ist toll. Und Robert kommt ja auch bald nach Trier.
Ich komme bald nach Trier. Ich gucke mir das mal an. Ich werde das mal überprüfen.
Auf jeden Fall. Und ich werde dich dann schick unterbringen. Ah, was ich noch wissen will. Der Film, in dem du unfassbarerweise diesen kranken Goebbels spielst. Wie heißt der Film?
Ja, Führer und Verführer.
Führer und Verführer. Der Film für unsere Zeit. Läuft der noch in den Kinos?
Ja, der läuft noch. Also läuft jetzt seit, glaube ich, die sechste Woche oder sowas. Er läuft jetzt nicht mehr permanent. Ja. Also man muss das Kino schon suchen, aber er läuft schon noch, ja. Okay. Ich glaube, er kommt jetzt langsam in die kleineren Programmkinos. Er war jetzt am Anfang in den großen. Aber er läuft noch. Also auch außerhalb der großen Städte oder mehr jetzt. Ich merke es immer so, man guckt jetzt sich manchmal so an, wo läuft er gerade. Und es ist eher in kleineren Städten. Vielleicht läuft er jetzt in Trier.
Ja, wahrscheinlich im Broadway. Wir haben nämlich ein sehr tolles Programmkino. Eins.
Das hört sich gut an. Ja, reicht ja auch. Ja. Tolles.
Genau. Okay, das war, weißt du so, Goebbels abgehakt. Jetzt noch mal ganz kurz zurück zu Tucholsky.
Tick the box.
Tucholsky habe ich zum ersten Mal bewusst gelesen, als ich meine große Liebe, so ein Töpferkönig in den 80ern, der viel, viel älter war als ich, da lief natürlich noch nichts, aber der hat mich immer nach Hause geschickt mit einem Buch. Ja, der war so eher so großer Brudermäßig, aber ich war natürlich wahnsinnig verliebt in den Typen. Und mein Papa hat mich dann auch immer am Wochenende dahin gefahren zu den langhaarigen Bombenlegern nach Trier, weil immer wenn ich von da zurückkam, habe ich während der Woche Klavier geübt und ich habe Bücher gelesen. Also konnte der Umgang ja nicht so schlecht sein. So. Ja. Und der hat mir auch eines Tages mal mitgegeben, Schloss Kribsholm. Von Kurt Tucholsky. Und das ist für mich nach wie vor das Romantischste, was man so lesen kann. Ja,
also ja, das ist ja tatsächlich nur der zweite Teil. Da musst du mal Rheinsberg lesen. Bilderbuch für Verliebte. Das war ja der erste Teil.
Ach.
Kribsholm ist ja quasi, berühmt geworden ist Tucholsky tatsächlich mit diesem Buch Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, weil es ein relativ frivoles Buch ist über einen Paar, was nach Rheinsberg fährt übers Wochenende und keine größeren Absichten miteinander hat, außer ein lustiges Wochenende miteinander zu verbringen. Mit auch im Bett und so. Ja,
okay.
Das war für die damalige Zeit ziemlich pikant. Also die wollten nicht heiraten, die wollten keine Kinder oder so. Die wollten einfach nur ein Wochenende ins Blaue fahren und ein bisschen Spaß haben. Und darum geht's in diesem Buch. Und das war so ein unglaublicher Erfolg, dass Tucholsky dann, ich glaube, 10 Jahre später dann eben Schloss Kribsholm geschrieben hat. Weil die Leute immer sowas wieder von ihm erwartet haben und er relativ viel anderes Zeugs geschrieben hat und irgendwann dachte sich, ach, ich mach nochmal so ein romantisches Ding, also so eine leichte Sommerromanze und das ist Schloss Kribsholm dann geworden. Ja.
Leichte Sommerromanze, siehst du? Ich bin also sowas, ich bin halt der Typ für die leichte Sommerromanze. Ha.
Es gibt ja nichts Schöneres als eine leichte Sommerromanze.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja gut, Tucholsky, Robert. Wenn wir, sag's bitte nochmal, weil ich das Buch gerade nicht.
Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.
Wenn wir einmal nicht grausam sind, glauben wir gleich,
dann
wir seien
wir gleich,
gut.
Dann glauben wir gleich, wir seien.
Ja, genau. Grandios. Und das Buch ist schon draußen verlegt.
Genau.
Im Verbrecherverlag.
Ja, im besten Verlag der Welt, muss ich dazu sagen. Werde ich gezwungen zu.
Mit dem schönsten Logo der Welt. Das hat Jörg doch mal auf dem Bierdeckel gemalt. Jörg Sundermeier, Verlagsgründer. Jetzt verheiratet mit der fantastischen Christine Listau. Das sind alles Freunde von mir und da bin ich ganz stolz drauf.
Auch von mir bin ich auch stolz drauf.
Kann man auch sein, weil die sind cool geboren und cool geblieben. Finde ich.
Ja, na, ist schon sehr viel Arbeit dabei gewesen, so cool zu bleiben. Sie sind sicher cool geboren, aber so leicht bleibt man nicht so cool wie die beiden. Da muss man schon ordentlich Arbeit reinstecken.
Ja, und vor allen Dingen, um mit einem Verlag, mit einem ursprünglich sehr alternativen Verlag gestartet.
Immer noch sehr alternativ.
Ja, aber immer noch da zu sein. Und noch größer da zu sein als bei Gründung und gewachsen zu sein.
Auf jeden Fall.
Das finde ich so geil. Das ist für mich so ein positives
Beispiel.
Trotzdem
die klügsten Bücher überhaupt rauszubringen und damit auch noch Geld zu verdienen. Das ist verrückt.
Das ist richtig crazy. Ne? Crazy. Ja. Crazy. Jetzt sind wir am Ende, weil jetzt sind wir wieder gelandet bei Crazy. Und Crazy war dein Durchbruch im Kino, richtig?
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also Sonderlee war davor. Aber der ist natürlich nur in bestimmten Regionen Deutschlands damals ein Durchbruch für mich gewesen.
Ah ja, im Osten wahrscheinlich.
In den neuen Bundesländern, wie man damals gesagt hat.
Im Osten, in den neuen Bundesländern. Okay, Robert, du hast ja noch was anderes vor. Du musst ja noch ins New Age-Land.
Ich muss nach Kärnten fahren.
Ins New Age-Land Kärnten.
Ja.
Dann, Robert, dann...
Und die Zähne putzen muss ich. Ich habe mir noch nicht mal die Zähne geputzt.
Ja, das fällt dir ein, weil dir aufgefallen ist, dass
ich deine
Zähne habe.
Zähne,
ja, ich habe neue Zähne.
Ich nicht.
Die sind neu, die waren teuer.
Neue Zähne für meinen Bruder und mich. Kennst du das Lied von Superpunk?
Nee.
Ja, ich habe keinen Hass auf die Reichen. Ich möchte ihnen nur ein bisschen gleichen. Ich bin nicht böse geboren. Ich will nur neue Zähne für meinen Bruder und mich.
Wie geil ist das?
Ja. Superpunk.
Superpunk. Beste Band. Muss ich reinhören. Hamburgs. Superpunk. Ja. Neue Zähne
für meinen Bruder und mich.
Jetzt muss ich noch ein Foto machen, weil ich finde, dass meine neuen Zähne hier in diesem Licht so wahnsinnig weiß aussehen. Ich grüße meinen Zahnarzt.
Ja, ich mache mal noch gelben dazu.
Die sind nicht gelb. Jetzt mach mal keine Grimasse. Jetzt mach noch mal einmal schön gucken, Robert. Noch einmal schön gucken. Warte, jetzt mache ich noch mal eins von dir. Einmal schön geguckt. Da sieht man hinten noch den Tür-Dings. Sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Super.
So, Robert, das Ding wird wahrscheinlich in 4 Wochen rauskommen. Also ganz groß rauskommen. In meiner.
Da ist gerade die Platte draußen. Da gehe ich gerade auf Tour. Da geht gerade die Tour los.
Ja, super. Dann gehst du gerade auf Tour. Ja. Wie lange im Voraus bist du schon ausgebucht? Also wann kann Trier mit dir rechnen?
Wann ihr wollt. Also ab Oktober geht alles.
Ah, sehr gut. Ich plane nämlich für Oktober eine Simi-Wild-Show. Und wenn ich habe heute den Termin beantragt, den würde ich dir einfach schicken und du kannst mir sagen, ob das realistisch wäre oder nicht.
Ja, also ab Mitte Oktober tatsächlich bei mir eher, weil ich da vorher drehe. Also aber wenn wir sonst beim zweiten Mal auf jeden Fall. Also richtig frei habe ich ab Mitte November, da habe ich gar nichts mehr. Bis zum Weltuntergang.
Dann könntest du eine Weihnachtsüberraschung werden. Im frühen Dezember.
Ah, siehst du, ich bin nämlich zum Beispiel am 5. Dezember in Frankfurt am Main.
Ja, 5. Dezember, Frankfurt am Main. Ich sehe zu, was ich um diesen 5. vielleicht hinkriege.
Weil Frankfurt am Main ist nicht so weit weg von Trier wie Wien.
Stimmt. Ne? Nee, Frankfurt am Main, 5. Dezember.
Genau, da lese ich nämlich bei der Wiedereröffnung der Deutschen Exilbibliothek Exiltexte.
Okay.
Genau, da könnte ich entweder davor oder danach locker irgendwo hin. Eher davor wahrscheinlich, weil am 6. ist ja Nikolaus, da muss ich eigentlich wieder zu Hause sein.
Ah ja, stimmt, da musst du dich ja wieder schon wieder verkleiden.
Verkleiden, ho, ho, ho.
Sind die noch so klein?
Nee, aber es gibt ja so eine Zwischenwelt, in der man als Kind sich befindet. Da weiß man, glaube ich, schon, dass manche Sachen nicht stimmen, aber trotzdem stimmen sie immer noch irgendwie.
Ja, und gehen die noch zur Tanz-Deinen-Namen-Schule?
Tatsächlich nein.
Okay.
Wir haben uns mit der Tanz-Deinen-Namen-Schule ein bisschen überworfen. Wir sind jetzt tatsächlich in einem elternverwalteten Schulkollektiv. Das ist eher eine, erzieht deine Kinder zur Anarchistenschule.
Ah! War voll retro. Voll retro-Schule.
Total retro, genau. Passt gut zum New Age Wochenende.
Absolut. Dürfen die Kinder mit?
Natürlich.
Ach, geil.
Da kommen ganz viele Kinder zum New Age Wochenende.
Ach, ist ja
New
Age. Ist ja New Age. Da können die ja machen, was sie wollen. Wie geil ist das denn?
Genau.
Und ihr habt trotzdem frei. Cool.
Ja, genau. Ja.
Robert, es war mir ein Fest. Und ich danke dir schon mal für alles bis hierhin. Und ich check mal wegen Dezember Frankfurt und Trier.
Sehr gut, wir sehen uns in Trier.
Robert.
So. Ich bin Karl Marx, du dann auch.
Super. Sind wir beide Karl Marx, Alter, wa?
Ja, sehr gut.
Robert, viel Spaß im New Age.
Danke.
Danke.
Ciao. Tschüss. Trier.
Tschüss.
Tschüss.